Früher war Europawahl immer so eine, naja, Veranstaltung, irgendwie belanglos. Aber seitdem die EU-Kommission mit ihrer ungewählten Präsidentin von der Leyen mit unserem Geld undurchsichtige Pharma-Deals auskungelt, uns mit dem Green Deal Luft bezahlen lässt, die Meinungsfreiheit aushebelt und jetzt auch noch die Kriegswirtschaft ankurbelt, also spätestens jetzt wird die Europawahl im Sommer auch Schicksalswahl. Allerdings wählen wir nur das Parlament, das bisher recht zahnlos abnickt. Aber da kommt jetzt vielleicht Musik rein. Denn neben den Parteien bewerben sich auch interessante Listen mit interessanten Kandidaten, die durchaus für etwas Rabatz sorgen könnten. Einen, der das kann und der generell nicht fürs Abnicken bekannt ist, haben wir hier. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Dr. Paul Brandenburg, schön, dass du da bist.
Hallo Frau Milena Preradovic.
Ich stelle dich kurz vor. Du bist Publizist, Allgemein- und Notfallmediziner, hast an der Berliner Charité und in Japan studiert. An der Charité wurdest du dann promoviert. Du bist Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie und der Deutschen Transplantationsgesellschaft. Außerdem hast du den Online-Dienst DIPAT gegründet, wo Menschen ihre Patientenverfügungen selbstständig erstellen können. Seit der Corona-Zeit bist du vor allem publizistisch tätig, unter anderem mit dem Podcast Nacktes Niveau und dem Videoformat Nachschlag. Und jetzt willst du in die Politik, ins Europaparlament, und zwar über die Liste BRD, Bürger, Rechtsstaat, Demokratie. Arzt, Unternehmer, Publizist und jetzt auch noch Politiker. Warum willst du ins EU-Parlament, Paul?
Tja, warum? Weil ich finde, dass nicht Politiker ins EU-Parlament gehören, ehrlich gesagt. Wir kennen ja alle Martin Sonneborn da drin, eigentlich auch Journalist, Publizist. Da sind wir beide ja immer noch ein bisschen so im Streit, was davon jetzt zutrifft. Und ich weiß nicht, wie du es findest. Ich finde, Sonneborn hat der EU wahnsinnig gut getan. Viel mehr Sonneborn würde aus meiner Sicht viel mehr helfen. Und also ganz unter uns, nein, ich glaube nicht wirklich, dass die Chancen allzu groß sind, dass ich über diese Liste ins EU-Parlament einziehe. Naja, es gibt rechnerisch welche, aber kann ja auch sein, dass morgen die Sonne nicht aufgeht. Aber ich finde tatsächlich, darauf kommt es nicht wirklich an. Was mich überzeugt hat an diesem Konzept der freien Liste, dahinter steckt ja der uns beiden bestens bekannte Marcel Lute, das ist ja, dann kann man sagen, politisch bekannt.
Der sagt übrigens, du hast ganz gute Chancen.
Ja, das muss er mir ja auch sagen, damit ich es mache, oder? Das ist schon in Ordnung. Außerdem, er hat ja auch recht, man muss es ernst meinen. Und ich meine es tatsächlich auch ernst, bei allem Schmäh dabei. Ich finde, man muss das ernst meinen. Was mich aber überzeugt hat an Marcel Lutes Ansatz ist zu sagen, da gehören keine Broterwerbspolitiker rein. Eva Dörfler sagt ja immer Mandatsmaden und da stimme ich zu. Also so gut kennen wir uns. Ich halte die Parteienkorruption und dieses Parteienwesen eigentlich für die Wurzel allen Übels. Und dann bin ich irgendwann an dem Punkt gewesen zu sagen, okay, was immer keine etablierte Partei ist und da reinkommt, verbessert irgendwie das System. Und da glaube ich, egal ob das ich bin, ob das die Basis ist, von mir aus sogar, ob das die AfD ist, darüber können wir trefflich streiten, alle Neuen, die noch nicht drin waren, die sollten da eher rein. Und dann, hey, warum kann ich dieser Idee nicht mal ein bisschen Öffentlichkeit verschaffen, wenn ich mitkandidiere?
Was ist denn an Parteien das ganz große Problem für unsere Zuschauer?
Ich glaube, unsere Zuschauer können uns das jetzt auch runterbeten. Das ist natürlich eine Einstellungsfrage. Und ironischerweise, ich hatte gestern ein sehr interessantes oder sehr schönes Gespräch mit Tom Lausen in Weimar, das in Kürze erscheinen wird. Da hat dann einer der Zuschauerinnen gesagt, neulich hat Jens Spahn auf einer Veranstaltung doch gesagt, er sieht mit Sorge, wie die Parteienlandschaft zersplittert. Das würde die Demokratie schwächen. Und das, finde ich, sagt schon. Weißt du, wenn einer wie Jens Spahn sich Sorgen macht, dann klingelt es bei mir. Und ich sage mir, das Einzige, worüber sich Jens Spahn Sorgen macht, ist Jens Spahn. Und nach dem, was ich so in den, sagen wir mal, letzten 150 gefühlten Jahren erlebt habe, die ich jetzt so leben dürfte, ist, dass Parteien doch in erster Linie damit beschäftigt sind, sich selbst auf Listen zu bringen, abzusichern und den Einzug in das nächste Parlament irgendwie abzusichern. Und komischerweise sind das dann immer die gleichen Menschen, die dann nach gefühlten 150 Jahren irgendwann ihre Karrieren dort beenden. Wir haben nun mal über die Parteien das Berufspolitikerwesen etabliert. Das ist so. Es mag auch anders eventuell entstanden haben können, wenn es die nicht gegeben hätte. Aber meine Theorie gerade ist es, würden wir die Parteien nicht allesamt abschaffen, aber doch entmachten, wesentlich ihr Parteienprivileg nehmen, dann hätten wir vielleicht die Chance, Hypothese, Theorie, wir werden sehen, Menschen da reinzukriegen, die nicht in diesen Korruptionsnetzwerken hängen. Ja? Denn wenn ich nun mal in der FDP beispielsweise, wir beide erinnern uns, das war früher meine liberale Partei, wenn ich da aufsteigen wollte, dann hat das erfahrungsgemäß so funktioniert, dass ich da lange genug gedient habe und irgendwann wurde ich auf eine Landesliste gesetzt. Mich kannte kein Schwein, aber ich saß dann irgendwann im Bundestag und da habe ich artig abgestimmt für das, was mir die Partei vorgab. Die Hypothese dieser freien Listen ist, wenn wir da Leute reinbringen, die nicht in diesen Abhängigkeitsnetzen sind, dann kann es eigentlich nur besser werden. Aber
Was können die denn ausrichten? Sagen wir mal, es kommen jetzt 2, 3 von diesen Nicht-Politikern ins EU-Parlament ohne Partei im Hintergrund. Was können die ausrichten?
Ja, gute Frage. Erstmal, relativ wenig können die ändern. Was können die nicht ausrichten? Die können keine eigenen Gesetzesinitiativen einbringen. Die können das Parlament, Parlament ist wie Pandemie, gibt es eigentlich gar nicht. Ja, die EU hat kein Parlament. Ein Parlament hat ein Budgetrecht, das EU-Parlament hat gar nichts. Aber was diese Leute haben ist, sie haben Fragerecht. Und Sonneborn führt ja hervorragend vor, wenn man mit diesem Fragerecht und mit dem Rederecht auch Frau von der Leyen hervorragend demütigen kann. Wenn er da immer sagt, man darf Europa nicht den Laien überlassen. Ne? Frau von der Leyen, herrlich. Und man stelle sich nur mal vor, es gibt mehrere Menschen, die verschiedene Aspekte beackern und die ist wie Sonneborn schaffen, diese Truppe da von Mandatsmaden zu traktieren mit Fragen. Denn was herrlich ist, ist ja das Fragerecht. Und stell dir mal vor, ein gewisser Podcast hätte die Möglichkeit, Fragen im Europaparlament zu stellen, über, sagen wir mal, EU-Verträge mit Pharmaunternehmen, über, sagen wir mal, Militärvorhaben der EU, über beispielsweise SMS-Gewohnheiten, Frau von der Leyen, würde diese Information dann bekommen und könnte sie ganz einfach veröffentlichen. Ich fände das ganz toll.
Ja, also da hast du was Wichtiges angesprochen. Also das nackte Niveau bleibt auch nicht, weil nicht, dass dich dann jemand nicht wählt oder dir keine Unterstützung gibt, weil der denkt, oh nee, dann ist er weg vom nackten Niveau. Ne? Das bleibt.
Ja, ich wäre ein bisschen verrückt, ehrlich gesagt, und ich werde nicht das absägen, was mir Spaß macht. Also ich bleibe Publizist, das bin ich auch. Da kann man drüber streiten, wo dann der Journalismus anfängt. Mir macht der zunehmend mehr Spaß. Mal gucken, ob ich vielleicht ein bisschen wechsle. Aber man soll ja nun nicht so tun, als ob man alles kann. Ich glaube tatsächlich, dass die Aufgabe des Publizismus und des Journalismus ist, Transparenz reinzubringen in politische Prozesse. Wie geht denn das besser? Denn als machtloser Abgeordneter in Brüssel, das Einzige, was die wirklich können, ist Fragen stellen. Und dann kriegen die oftmals sehr interessante Antworten. Ich will das Ding schamlos nutzen, um es zu veröffentlichen. Das Ganze ja auch ohne dass es Geld kostet. Das wird ja nicht dann irgendwie gegen Cola an Konkurrenten weitergegeben, sondern da kann dann jeder an die Infos, die dabei rauskommen. Wir beide können das trefflich verwursten und ich werde im Leben nicht das nackte Niveau leiden lassen. Denn die Wahrheit ist ja auch in Brüssel, da kann ich zwar von rund um die Uhr sitzen und Sitzungsgelder abgreifen, aber das bringt ja auch nichts. Das heißt, ich kann mich auf das Fragen und Reden beschränken. Und ich habe von Anfang an auch gesagt, weil die Frage kommt immer als nächstes, wenn man da einzieht in dieses Parlament, finde ich, dass man verdammt nochmal sein gesamtes Geld offen zu legen hat. Und das würde ich auch tun. Denn man weiß, Brüssel lässt das Geld regnen auf die Abgeordneten. Das steckt es denen vorne und hinten rein, so wie Sonneborn das immer sagt. Und ich finde, jeder Steuerzahler, jeder Insasse der EU, der den Mist finanzieren muss, der darf dann auch sehen, was da wie kommt. Und dann machen wir es eben transparent. Dann werden die Leute sehen, was kriegt denn der Brandenburg über publizistische Spenden, was kriegt er über die EU. Und dann können die Leute selber entscheiden, ob und wie sie spenden wollen.
Ja, war übrigens nicht die nächste Frage, aber schön, dass du meine Fragen antizipieren möchtest.
Ja. Mach ich ja nie.
Aber jetzt müssen wir den Leuten nochmal erzählen, wer du eigentlich so ein bisschen bist, auch politisch, warum man dich wählen soll. Was sind deine Werte? Also wo stehst du jetzt vielleicht sogar nach Vor-Corona-Einordnungen?
Nach Vor-Corona-Ahnung. Ich habe das Ganze schon vor einiger Zeit einfach mal zusammengefasst. Es gibt eine Seite, die heißt demokratischerneuanfang.de. Da sind meine zentralen Forderungen drauf, kann man sagen. Und das sind im Wesentlichen eigentlich sehr inländische Forderungen, denn natürlich haben mich die letzten 3 Jahre dazu gebracht, mich politisch zu engagieren. Und da steht für mich ganz oben die Aufarbeitung der systematischen Gesetzesbrüche im Kontext von Corona. Und dann ist natürlich alles, was damit assoziiert ist. Da kann man nun streiten, wie man es löst. Aus meiner Sicht haben wir ein massives Problem der Rechtstreue unserer Regierung. Wir haben massives Problem. Ja, ich fasse es mal vorsichtig. Wir haben aus meiner Sicht ein massives Problem mit der EU-Politik unserer Regierung. Und was mein Europaprogramm angeht, das ist sehr kurz. Das erschöpft sich mit Dexit jetzt. Ich bin der festen Überzeugung, dass diese EU nicht reformierbar ist. Man muss an einem gewissen Punkt irgendwann sagen, es bringt nichts mehr. Persönlich glaube ich, abreißen und neu bauen, wenn man es neu bauen möchte. Ich war mal ein glühender Europa-Fan. Ich erinnere mich an meine Abiturientenzeit, als ich in der Schule war. Ich fand das ganz großartig. Und zwar nicht aus irgendeiner, ich war ja nie ein Linker im Gegensatz zu dir. Ich war schon immer so ein ekelhafter Liberaler irgendwo in der Mitte. Aber ich fand das Konzept ganz toll. Ein Geld, keine Grenzen darüber oder nominale Grenzen. Man darf sich aber aussuchen, wie man rumzieht. Und das Ganze ist einfach durchgängig super. Riesenfan davon. Aus meiner Sicht ist diese EU irgendwann pervertiert und mittlerweile haben wir ein Bürokratiemonster in Brüssel sitzen, was im Sinne von Thierry Breton, das ist der gegenwärtige Zensurkommissar, ja erklärt, wir dürfen Twitter X nicht mehr benutzen, weil das Desinformation verbreitet. Also an einem gewissen Punkt ist das irgendwie entglitten. Ulrike Gero, die übrigens auch eine Liste hat, oder sie unterstützt zumindest die Liste Europa 2049, glaube ich, heißt sie, die sagt ja, wir müssen das weiterentwickeln zu einem Vereinigten Staaten von Europa-Konstrukt. Ich sage das andere. Ich sage, lass uns das erstmal beenden, den Unsinn beerdigen und irgendwo neu bauen, wenn wir denn wollen. So ähnlich halte ich es auch mit unseren innenpolitischen Problemen.
Was bräuchten wir denn für eine EU? Sowas wie ein EWG, also wie so einen europäischen Wirtschaftsraum oder also ohne diese Wertepolitik? Oder wie sieht deine Traum-EU aus?
Ganz ehrlich, ich weiß es nicht wirklich und ich finde, das entscheiden die Bürger dann. Das ist ein Prozess, denke ich, wo man ihn nicht dekretieren sollte, das muss so diese EU werden. Persönlich meine ich, wir brauchen mehr EU, die wie die Schweiz ist, eine etwas stärkere Konföderation, eine stärkere Betonung der Regionen und der einzelnen Länder. Ich bin ein großer Freund der Nationen und zwar nicht aus patriotisch-völkischen anderen Gründen, sondern ich glaube, dass die Nation ganz im britischen Sinne die Souveränität der Menschen verwirklicht hat. Und ich finde schon, dass es eine gute Sache ist, wenn so ein Dorf für sich entscheidet, was es will und was es nicht will. Und nicht irgendwelche Zentralregierungen von ferne sagen, so wird es jetzt aber gemacht. Und die EU ist die ultimative Zentralregierung. Da wird dann oft so getan, nein, wir wollen ein Europa der Regionen und wir haben stark. Ist nur nicht der Fall. Wir erleben ja, wie Ursula von der Leyen und Thierry Breton immer mehr Macht über den absurdesten Unsinn an sich ziehen. Und das kann nicht der Weg sein. In der Schweiz ist es genau andersrum. Das ist eine Konföderation, die sagen, die Dorfgemeinschaft entscheidet. Was unbedingt sein muss, macht der Kanton. Und was dann nicht anders geht, das macht der Bund. Mehr Schweiz täte aus meiner Sicht dieser EU gut. Aber ich glaube, da kommt wieder Ulrike Gero ins Spiel. Die sagt ja ganz klar, wir brauchen dann so eine Art verfassungsgebende Versammlung. Wir müssen die europäischen Bürger selber fragen. Und ich glaube, da gibt es eine Menge, die Vorstellung dazu haben. Ich habe mal gehört, in der Demokratie sollen die Leute darüber diskutieren und dann das Ding zur Abstimmung bringen. Mein Programm ist wirklich, das muss erstmal weg. Und ich glaube, das ist ein gewaltig ambitioniertes schon mal. Wenn ich da gewählt werden würde, ich hätte eine diebische Freude, mich da immer wieder hinzustellen und zu sagen, Dexit jetzt und verhaftet von der Leyen.
Ja, könnt ihr dann singen, du und Martin Sonneborn, der sagt das ja auch. Ja, der neueste Coup von Frau von der Leyen ist ja, dass sie die Kriegswirtschaft jetzt ankurbelt. In Deutschland wird ja generell mobil gemacht, Kindersendungen machen Werbung für Waffenlieferungen von Vernichtungswaffen in die Ukraine. Also es zieht sich, geht verbal schon mal richtig hoch. Wie groß schätzt du die Chancen ein, dass wir wirklich in einen Krieg schlittern?
Gewaltig hoch, ehrlich gesagt. Du weißt ja, ich habe keine Angst vor dem Atomkrieg. Das halte ich einfach für zu irrational und ich schätze die Russen dafür als zu rational an und glaube auch nicht, dass das die Intention der westlichen Seite ist. Es geht ja um Wirtschaft am Ende. Die wollen ihre Kriegswirtschaft ankurbeln, die wollen Panzer verkaufen, die wollen Artilleriegeschosse verkaufen. Man will eben den Verbrauch von Munition fördern. Das geht ja nur, indem man sie verschießt. Und wenn man sich dieses Telefongespräch, diese WebEx-Konferenz der deutschen Generalität anhört, dann scheinen ja unsere Gurkentruppe da in Grün willens und bereit, wie sie selbst sagten, so ein Ding mal abzuschießen, auf die Gefahr hin, dass es, Zitat, auf einem Kindergarten landet. Also mit solchen Leuten am Ruder schätze ich die Gefahr eines Krieges als verdammt hoch ein, ehrlich gesagt. Auch wieder, da ist die EU jetzt nicht die Stelle, die das verhindern kann, aber die Bühne dieses eier- und rückgratlosen EU-Parlaments ist zumindest eine in der Weltöffentlichkeit. Und wer da vorträgt, vielleicht sogar noch auf Englisch, der wird eben gesehen und gehört. Und das ganze Prinzip ist ja eben, die Menschen zu motivieren, den Mund aufzumachen und dazu widersprechen, eben Reden dagegen zu halten, sie zum Beispiel zu zwingen, Assanges Zustand zur Kenntnis zu nehmen. Diese Parlamentarier zu zwingen, ich muss mal lachen, Parlamentarier zu zwingen, ihre Kriegstreiberei in den Ländern zu sehen. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen irgendwo in Europa, der sagt, oh Mensch, da mache ich auch einen Mund auf.
Mhm. In diesem Jahr wird ja in den USA auch gewählt. Wer wäre denn der bessere Präsident für Europa, Biden oder Trump?
Gute Frage. Ich bin Trumpist, das weißt du ja, einfach weil ich eine gewisse Hoffnung aus ähnlichem Grund übrigens in Trump setze wie in Sonneborn. Man kann über Trump ja meinen, was man möchte. Aber er ist ganz sicher kein Teil dieses Washingtoner Establishments. Er ist vermutlich nicht unbedingt ein hochintellektueller, wahnsinnig menschenfreundlicher Feindenker, um es so zu sagen. Aber er scheint auch nicht zu diesem Deep State-Konstrukt um Joe Biden zu gehören. Darin sehe ich die Chance. Es wäre sicherlich ein Dritter, weder Trump noch Biden, der allerbeste. Aber den haben wir nicht zur Auswahl. Und darin liegt eigentlich auch meine Rationale für diese Kandidatur. Wenn ich König von Deutschland wäre oder der Europa, dann würde ich den Kram einfach im Handstreich abschaffen. Ich bin's aber nicht, habe ich festgestellt. Und ich bin auch immer noch aus Überzeugung gegen den Einsatz von Gewalt oder anderen Mitteln. Also bleibt nun mal eben die einzig friedliche Variante. ob man das Spiel nun mag oder nicht, es mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Und insofern, ja, also wenn ich jetzt zwischen Trump und Biden wählen muss, dann Trump. Aber ich glaube auch nicht, dass Trump sich irgendwie um Europa oder Deutschland schert. Für den, der hat er ja schon gesagt, hat gesagt, verteidigt euch ganz alleine. Schon das wäre besser aus unserer Sicht, glaube ich. Weil wenn wir plötzlich feststellen, dass die Amis da nicht mehr die schützende Hand drüber halten, dann fangen vielleicht auch diese Klopskop-Generäle an, drüber nachzudenken, was passiert, wenn sie mal so eine Taurus-Rakete auf die Russen schmeißen. Ohne Amerikaner wird es dann verdammt bitter.
Aber jetzt musst du ja erstmal irgendwie da reinkommen. Ne? Du bist ja auf der Liste BRD an Nummer 3 gesetzt. Wer sind eigentlich die anderen auf der Liste?
Die stehen alle auf brd.gg. Auf Nummer 1 ist Eva-Marie Dörfler, die Ex-AfD-Politikerin. Dann ist auf 2 Carsten Stahl, der medienaktive Kinderschützer. Dann ist zum Beispiel auch noch Jule Neigel mit drauf, die ja als Sängerin für das Recht der Künstler gekämpft hat und auf Kontrafunk einen gewissen Sendeplatz übernahm von einem anderen Vorläufer. Also es sind wirklich viele sehr verschiedene Menschen da drauf mit verschiedenen Temperamenten, die durchaus angeblich auch polarisieren, habe ich mir sagen lassen. Und das ist das Konzept dieser Liste, zu sagen, wir nehmen Persönlichkeiten, die bekannt sind zumindest für das, was sie wollen und meinen. Ob man die mag oder nicht, ist eine andere Frage. Das Wahlrecht sagt nun, die gibt es halt im Bündel. Also wer Jule Neigel will, der muss mit Paul Brandenburg leben und umgekehrt. Und tatsächlich ist es so, wir sind keine Partei. Das heißt, wir treffen uns nicht, um ein Programm verabschieden oder zu sagen, Jule, stimmst du jetzt dafür, wenn Paul das macht? Gibt's nicht, sondern es sind einzelne Personen.
Ja, die das. Ihr arbeitet überhaupt nicht zusammen, aber ihr kennt euch.
Wir kennen uns mehr oder weniger. Wir haben uns mal getroffen. Manche kennen sich besser. Eva-Marie Dörfler kenne ich nun gut durch viele Diskussionen. Jule Neigel kenne ich kaum, muss ich ehrlich sagen. Ändert sich vielleicht. Das Konzept ist aber auch, die haben kein gemeinsames Programm, sondern die stehen für ihre Themen. Das sind alles Menschen, die sich was anderes vorstellen als ein Leben in der Politik. Und das kann ich zumindest für mich unterschreiben. Ich habe das ja mal versucht für die FDP vor langen Jahren. Das kommt mir nicht mehr ins Haus.
Mhm. Jetzt braucht so eine Liste braucht 4.000 Unterstützerunterschriften. Ja. Ja? Wo steht denn die BRD gerade?
Ja, die steht ganz gut, muss man sagen. Das heißt, wir liegen gut im Rennen. Wir müssen bis zum 18. Juni, glaube ich, ist die Deadline. Dann müssen die Dinger alle beim Bundeswahlleiter sein. Das heißt, pro Unterschrift eine DIN A4-Seite. Aber nicht nur die BRD braucht das, auch die Basis braucht das. Martin Sonneborn braucht das mit seiner Die Partei.
Und Claudio Sieber, und unser alter Kumpel von der Basis, der ist, wo ist der? Auf welcher Liste?
Der ist auf der Liste Aktionsbündnis Demokratie, initiiert von dem Ex-CDU-Politiker Philipp Lengsfeld. Auch der braucht die. Und ich sage aus voller Überzeugung, unterschreibt für irgendwen, unterschreibt für jemanden. Einen von denen, die da rein müssen, wer die schönste Nase hat, das vollste Haar, unterschreibt halt für den. Hauptsache, es kommen freie Kandidaten da rein. Ich für meinen Teil kann sicher sagen, ich werde am Ende für den trommeln, der es geschafft hat, mit den 4.000 Dingern da reinzukommen. Ob nur ich es bin oder irgendjemand anders. Ich rechne eher damit, es ist jemand anders. Das Wichtige.
Naja, aber die 4.000, Moment, dass wir uns nicht missverstehen. Die 4.000 gelten nicht für dich, sondern für die Liste.
Okay. Die gelten immer nur für die Liste. Es gibt keine Einzelkandidaten, es gibt immer nur Listenkandidaten. Und man unterschreibt auch nicht mit dem Ziel oder mit dem Zweck, den zu wählen, sondern man unterschreibt, damit der auf die Wahlliste kommt. Das heißt, ich kann also heute unterschreiben, ja, die Liste BRD soll da rein, soll der Brandenburg doch mitkandidieren können. Und wenn dann die Wahl kommt, stimme ich aber für die AfD und sage, Pech gehabt, Brandenburg, macht ein anderer. Also das geht, man darf aber nur einmal unterschreiben pro Wahl und nicht gleich für alle auf einmal nacheinander.
Und die müssen sich beeilen, die Leute, oder? Das ist zwar erst im Juni, aber da sind noch so ein paar bürokratische Hürden.
Nee, nicht nur ein paar. Das Entscheidende ist, und das ist jetzt wieder so ein Wahnsinn, man könnte fast meinen, da haben die Etablierten was dagegen, dass die Freien mitmachen. Du musst dieses Papier nicht nur mit deinen Daten hinschicken zu diesem Bundeswahlleiter. Es muss auch dein Gemeindeamt attestiert haben mit Dienstsiegel, dass du wählen darfst. Das heißt, du musst nochmal zur Behörde gehen, musst da die richtige Tür finden, dann muss da auch noch Sprechzeit sein und dann muss die Person meinen, sie ist zuständig. Da haben viele schon geschrieben, ich war sogar da bei dem Amt, da hat der gesagt, die Chefin kommt morgen wieder, kommen Sie dann. Und na, kannst du dir vorstellen, ich weiß nicht, wie viel Lust du immer so hast, aufs Gemeindeamt zu gehen und irgendwelche Listen.
Hier ist das ganz schnuckelig.
Gut, wir sind leider in Deutschland mit dieser Wahl. Deswegen sagt die Liste BRD, lasst das alles bleiben, schickt uns das Ding blanko und unterschreibt auch die Zeile auf dem Blatt, dass wir das für euch machen dürfen. Und tatsächlich sitzen unsere Kollegen schon jetzt da und sortieren Tausende von diesen Blättern, um sie an die zuständigen Gemeindeämter zu schicken und das wieder zurückzukriegen. Ich verrate nur so viel, der Prozess gestaltet sich sehr schwierig und sehr zäh. Deswegen am besten gestern einschicken und nicht erst morgen.
Okay, so, und jetzt gehen wir mal davon aus, die BRD hat 4.000 Unterschriften bekommen. Was brauchst denn dann du, um ins EU-Parlament einzuziehen?
Ja, ich glaube, es sind ziemlich genau knappe 700.000 Stimmen insgesamt, die BRD kriegen muss, damit ich dann reinkäme. Also man kann so rechnen, 200.000, gute 200.000 Stimmen pro Listenplatz. Eva-Marie Dörfler also mit 220, Carsten Stahl dann so bei 4 vielleicht, 3 bis 4, und ich wäre mit 700.000 drin. Also ausgeschlossen ist das nicht, aber ich würde jetzt keine Wette drauf abschließen, Milena.
700.000,
Viel.
das ist viel, ja.
Es ist, ganz ehrlich, es ist ein Sieg, wenn Menschen sagen, das Konzept finde ich gut und richtig. Dann ist das aus meiner Sicht ein Erfolg. Ja? Denn der Erfolg besteht darin, dieses Konzept sichtbar zu machen. Und jede einzelne Stimme, vollkommen egal, wer da reingeht, Eva-Marie Dörfler wird Dampf in die Bude bringen. Auch Carsten Stahl wird Dampf in die Bude bringen. Ja? Selbst einem David Claudio Sieber traue ich das zu. Und Sonneborn kann das eh. Das heißt, wenn freie Kandidaten diese Stimmen kriegen, dann ist diese Stimme in jedem Fall gut investiert.
Es ist ja im Grunde völlig undemokratisch, dass das nicht auch bei der Bundestagswahl so geht, ne, mit den Listen.
Oder?
Also, dass man nicht
Oder?
einfach, dass wir nicht einfach Leute wählen dürfen, die nicht irgendwie so von einem Fraktionszwang unterdrückt werden. Hast du eine Idee, wie man das ändern könnte?
Ja, das ist nämlich das fernere Ziel der ganzen Aktion. Es gibt tatsächlich, wissen wieder ganz, ganz wenige, in Deutschland in einzelne Bundesländer, da geht das. Brandenburg zum Beispiel. Da gibt
Also bei
es
der
dieses System.
Landtagswahl.
Richtig, ne, aber immerhin, eine Landtagswahl ist was Entscheidendes, ne, ist was Wichtiges. Tatsächlich wollen die Parteien das natürlich nicht, denn die regieren ja über ihre Listenplätze, die sie vergeben, eigentlich die Parlamente. Es gibt wenige Direktkandidaten und es gibt dann diese Absicherung, nennen die das, über Listenplätze, No-Names, die darauf gehievt werden. Das ist ja der Zugangskontrollhebel eigentlich für die Parlamente, und den kontrollieren allein die Parteien. Die haben also kein Interesse an diesem Listenprinzip, an diesem freien Listenprinzip. Mein Interesse ist es, und auch das Fernziel derer, die da auf dieser BRD-Liste stehen, dass wir genau dieses Prinzip auch bei der Bundestagswahl haben. Und tatsächlich streiten da die Gelehrten, ob unsere Verfassung das nicht eigentlich auch schon so vorsieht und ob man das Wahlgesetz nicht entsprechend ändern müsste.
Okay. Paule, ich drücke
Aber
natürlich alle Däumchen für dich.
vor allem musst
Das
du das schreiben.
ich bin in Österreich.
Macht nichts, keine Ausrede. Wenn du
Aber
Deutsche
Moment, ich
bist,
dachte, nee, ich muss doch hier meine Europawahlleute wählen. Ich
kommt
war hier
drauf
schon mal bei
an.
der Europawahl.
Na, kommt dann drauf an, wenn du Auslandsdeutsche bist, kannst du dich in Deutschland ins Wählerverzeichnis eintragen lassen und kannst dann
Ich bin
als
aber
Deutsche.
jetzt, ich bin aber hier im Wählerverzeichnis
Aber
eingetragen.
du kannst für die Unterschrift kannst du für jemand anderen leisten, als du nachher stimmst. Ich vermute, es ist jetzt etwas viel verlangt von dir, wenn du das jetzt, ja, ich sehe deinem Lächeln schon an. Melina, ich sehe es dir nach, dass du das Ding jetzt für mich nicht abziehst.
Renn sofort zur Gemeinde, die ist ja wirklich richtig schnuckelig bei uns. Paule, danke, dass du da warst. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und natürlich, meine Stimme hättest du auf jeden Fall. Und ich fände es irgendwie cool, ne?
Ich auch. Und stell dir mal vor, was wir für Fragen stellen können. Das wäre der Hammer.
Ja, das wäre schön. Das nackte Niveau wäre dann quasi die Außenstelle des EU-Parlaments, der krassen Seite des EU-Parlaments.
Und ihr macht es möglich da draußen. Also unterschreiben.
Genau. Tja, Leute, jetzt seid ihr nämlich wirklich gefragt. Wollt ihr eine echte Demokratie? Also mit Menschen, die wie Paul ein bisschen mehr Schwung in die Sache bringen, vielleicht auch auf Dauer sich etablieren und dann auch bürgerfreundlicher agieren können. Wollt ihr auf Dauer ein kraftvolles EU-Parlament, ja, das nicht ideologisch, sondern pragmatisch agiert? Dann müsste man jetzt vielleicht anfangen. Ihr seid nämlich nicht machtlos, wie wir ja gerade gehört haben. Ihr könnt etwas tun gegen ein System, das seine Privilegien mit Händen und Klauen verteidigt und uns so ein bisschen als Untertan abtut. Also, ihr könnt Paul unterstützen, ihr könnt Claudio Sieber unterstützen, ihr könnt jeden auf dieser Liste, ihr könnt andere Listen unterstützen. Hauptsache, ihr macht irgendwas. Es ist sicher die Zeit, dass wir jetzt wieder anfangen müssen, mitzumischen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Rennt los. Bis bald.